Herzlich willkommen, kleiner Rome Aston auf dieser Welt. Rome Aston Müller. Dennis und ich sagen herzlich willkommen. Und wenn du es in 10 bis 12 Jahren hörst, du kannst nichts dafür, dass deine Eltern Vollidioten sind. Deshalb von uns, du kannst einfach nichts dafür.
Genau. Und
in dem Sinne, ja.
Ja, das ist übrigens auch unser letzter Gruß an dich, weil deine Eltern haben ja gebeten, dass man deine Privatsphäre wahrt. Also außerhalb von OnlyFans vermutlich. Von daher, für weitere Grüße von uns musst du Geld bezahlen.
Das ist richtig, das ist richtig. Aber trotzdem, Rome Aston, ich hoffe, du überlebst das Ganze. Ich hoffe, du überlebst das Ganze mit vollster Kraft. In dem Sinne, hi zur 44. Folge, glaube ich, von eigentlich alles. Ich bin mir gerade nicht ganz so sicher. Unserer letzten Folge vor der Sommerpause. Yay, Juli Sommerpause. Hi, Dennis.
Hallo, na Norbert, como esta?
Muy bien.
Sehr gut, da haben wir unsere spanischen Zuhörer auch abgeholt. Weil ich glaube auch mit all unseren Fähigkeiten.
Hallo Miguel.
Stimmt.
Ich weiß gar nicht, ob Miguel überhaupt Spanisch kann, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Keine Ahnung, aber ein Miguel kann Spanisch.
Bestimmt auf dieser Welt. Das wird es bestimmt geben. Wie geht's dir denn? Wie war dein Tag?
Mir geht's gut. Etwas stressig war es heute, aber sonst alles gut. Ich habe heute die letzten Schritte zur Anmeldung meines neuen Autos gemacht, das ich heute in einer Woche bekomme. Und habe dann da auch den Stress vom Hacken. Und das wird ganz gut, glaube ich.
Bleibt's bei VW?
Ja, ja.
Das klingt jetzt nicht gerade so yay, sondern wow, es bleibt bei VW.
Nee, es ist tatsächlich bei mir so eine praktische Entscheidung gewesen, weil ich wollte halt meinen Golf so lang fahren, wie ich konnte, weil ich halt den Hybrid so gern mag und halt man sich neue E-Fahrzeuge aktuell gar nicht leisten kann eigentlich. Also musste ich halt bei demselben Anbieter ein neues Auto leasen, bei dem ich den alten geleast habe. Und ja, so blieb mir exakt eine Marke zur Auswahl und das war VW.
Da habe ich heute auch so eine Premiere gehabt in meinem Leben. Und das waren, wie viel Minuten Fahrt? 4 Minuten? 3 Minuten Fahrt? Bin ich mit dem Hybriden von meiner Schwägerin mitgefahren. Die hat mich nach Hause gefahren, weil es ja wieder hart geregnet hat. Und da hat sie mich halt nach Hause gefahren, netterweise. Und da bin ich zum ersten Mal im Leben mit meinem Hybrid mitgefahren. Also mit E-Auto. Und das war halt spannend. Ich bin dann wirklich noch nie mit dem E-Auto mitgefahren. Und als ich dann auf dem Weg vom Bürgersteig bis zu meiner Tür war, ist so Kopfsteinpflaster, hat es mich voll hingelegt auf den Steiß. Aber so richtig. Und das war nicht unangenehm, aber es geht jetzt wieder.
Na okay, gut. Also nichts gestaucht oder so, weil da kann man sich ja dann doch schnell was holen.
Nee, da war mein Rucksack dazwischen.
Okay. Auch da nichts kaputt gegangen, was wert
da auch ist. Da war bloß irgendwas drin. Da war in Brillen der Tree ein bisschen angeknackst, aber es war okay. Da, die Brille drin war noch vollkommen in Ordnung. Oder ist es noch? Ja, und ansonsten, Urlaub ist ganz dolle nötig. Ganz, ganz dolle nötig bei mir. Das ist witzig. Und ansonsten ist halt auch viel. Ich habe jetzt rausgefunden, dass ansonsten nicht nur im Podcast, sondern auch im normalen Leben mein Füllerwort schlechthin ist.
Okay.
Ich sage ganz viel ansonsten. Warum auch immer. Das haben ja manche so mit tatsächlich oder ist auch bei vielen Leuten so ein Wort, was sie da mitten als Füllerwort benutzen oder hä oder Bei mir ist es halt ansonsten.
Ja, ich glaube, man gewöhnt sich sowas an, damit man halt nicht ass oder sowas benutzt. Ich glaube, ich sage relativ häufig halt. Was nicht
ja,
gut
das ist auch. Ja, das klingt so ein bisschen prätentiös. So dieses halt.
Ja, und es ist, KuchenTV macht dasselbe. Und das ist halt das eigentlich Unangenehme an der Geschichte.
Ah. Ja, gut, aber jetzt mal ernsthaft, muss man sich immer irgendwie an andere halten, bloß weil sie Idioten sind? Oder nicht, was nicht machen, bloß weil es Idioten machen?
Das stimmt.
Finde ich auch ein bisschen so.
Ja, also ich, wenn ich mir sowas versuche abzugewöhnen, dann vor allem, weil ich irgendwann anfange, es zu hören und nicht, weil es KuchenTV auch macht.
Genau.
Richtig.
Ist nicht KuchenTV ehemals hier der, wie hieß er? Gewitter am Kopf?
Nö.
Oder wechsle ich das gerade?
Ja, das verwechselt zu.
Ach so.
KuchenTV hat halt keine Behinderung. Wie formuliere ich?
Hat Gewitter am Kopf auch nicht.
Wieso? Gewitter am Kopf ist doch der mit dem Tourette-Syndrom.
Mit dem, ja, gibt es so ein paar hab schon von ein paar Leuten so gelesen. Es ist nicht ganz so, wie es wahrscheinlich da so ist.
Okay, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, also ich habe versucht, eine schöne Formulierung zu finden, um KuchenTV zu beleidigen, aber mir fällt keine ein. Der Typ ist halt einfach ein Vollidiot.
Okay, es interessiert mich
nicht. Und Braunschweiger. Ich sag's nur.
Okay, aber mich interessiert's einfach nicht. Ich bin so dermaßen, mir ist es so egal, so diese Influencer oder Outfluencer oder Umfluencer, mir ist das so lade mittlerweile.
Richtig so.
Und ich finde das auch, also ich sehe es immer bei Nicht und ihren Freundinnen mittlerweile, die sind ja seit 12, 13, 14 so eine Ecke, da sind die Leute halt immer wichtiger und jetzt kommen halt auch so manchmal so die Fragen so an mich, kennst du die und die oder kennst du den und den und kennst du die und die und ich kenne die alle nicht, ich weiß nicht, wer das ist. Ich habe das in meinem Leben noch nie gehört, die meisten Namen. Und ja, sind halt alt, Dennis, wir sind halt alt.
Ja, so sieht das aus.
Aber ist auch gut so. Wir haben dafür andere Interessen.
Richtig.
Und andere Sachen, die wir, zum Beispiel warst du gestern beim Kanzler der Herzen, also bei Gerhard Schröder.
Nee, auch wenn ich in der richtigen Stadt dafür war. Das war okay. Das Kanzlerduell der Herzen. Martin Sonneborn gegen Gregor Gysi. Das war wirklich sehr lustig. Das sind zwei kluge Menschen, die in dem Fall kein Programm abspulen, sondern wirklich relativ spontan das, glaube ich, alles zusammenbacken, was halt zu, da waren halt zu 75%, glaube ich, auf den Schultern von Gregor Gysi lastet, weil der Typ halt einfach wahnsinnig gut reden kann. Das ist wirklich, wirklich richtig gut. Den setzt du hin und der redet halt. Und das ist dazu meistens ziemlich pfiffig, was er sagt. Es ist sehr häufig unterhaltsam und in der Zusammenarbeit mit Sonneborn ist es halt wirklich eine gute Sache, was ich sehr witzig fand. Der Moderator hat zu Beginn gesagt, wie es abläuft, und er hat gesagt, ja, die lesen jetzt eine Dreiviertelstunde und dann ist Dreiviertelstunde erstmal signieren draußen. Was er da nicht gesagt hat, ist, danach wird aber auch nochmal weitergelesen, was dafür sorgte, dass einige einfach nach der ersten Hälfte gegangen sind. Naja, so ist das halt. Natürliche Auslese, würde ich sagen.
Oder organisatorisch einfach schlecht gemacht.
Ja, es ist wirklich nicht allzu pfiffig, das nicht dazu zu sagen. Wir wussten auch nicht. Also wir sind halt rausgegangen und gesagt, naja, dann trinken wir jetzt noch was und dann gehen wir oder holen wir uns ein Autogramm. Und dann irgendwann kam halt die Klingel für die zweite Hälfte und dachte, ach so, da haben wir alles richtig gemacht.
Ja, ist okay. Ich habe ja mal Gregor Gysi, Sonneborn habe ich noch nie irgendwie mal sprechen gehört, aber ich habe Gregor Gysi, das ist ja wirklich schon lange, lange her, ich glaube zum ersten Wahlkampf zwischen Angela Merkel und Gerhard Schröder oder irgendwie sowas mit Angela Merkel, halt so ein Wahlkampf. Und da war halt in Leipzig, war damals so ein Podiumsdiskussionsmacherei, weiß nicht mehr genau wo, vor irgendeiner Kirche. Jedenfalls waren dann halt so einige Leute da, also unter Angela Merkel nicht, aber so andere von anderen Parteien da und unter anderem Gregor Gysi. Und er war halt sozusagen der Hauptsprecher des Abends. Und die allen anderen hast du richtig gesehen, wie sie entweder ihre Rede auswendig gelernt haben oder halt wirklich gerade vorgelesen haben. Und Gregor Gysi spricht einfach frei oder sprach im Moment einfach frei. Und du hast sofort gemerkt, okay, der hat sich einfach vorbereitet, was er sagen wird. Hat er sich im Kopf so ein bisschen ein paar Sachen vorgelegt, ein bisschen zurechtgelegt und hat einfach angefangen zu sprechen. Und das klang, es war halt wirklich natürlich. Und er hat auch, hast du richtig gemerkt, dass er während des Sprechens dann noch improvisiert hat und noch was Neues irgendwie eingestreut hat oder so. Das war schon beeindruckend, wie er gesprochen hat. Das war echt richtig krass, muss ich sagen.
Ja, total. So habe ich das gestern auch wahrgenommen. Es ist wirklich klug, was er sagt. Es sind halt absurde Geschichten, die er auch erzählt. Irgendwie aus seiner Zeit, wie er in Nordkorea unterwegs war und sich da Geschichten erzählt hat, er hat dann eine Geschichte erzählt. Wie war denn das? Da hat dann irgendwie der Außenminister von Nordkorea zu ihm gesagt, Herr Gysi, wie ist denn das? Warum ist denn jetzt die DDR? Da kommen sie ja meines Wissens her. Also das hat er so gesagt. Ich bin mir sicher, der nordkoreanische Außenminister hat das auch mit Translator nicht so gesagt. Das ist halt durch den Gysi-Übersetzer gegangen nochmal. Aber warum hat denn das nicht geklappt? Und wie war das? Sie haben ihn nach der Armee gefragt, glaube ich. Genau, warum die ostdeutsche Armee so viel schlechter war. Und dann hat Gregor Gysi gesagt, nö, wir hätten mit unserer Armee, hätten wir Westdeutschland locker angreifen können. Wenn wir an einem Sonntag losgelaufen wären, wären wir bis zum Bodensee gekommen, ohne dass es jemand gemerkt hätte. Das Problem ist, wir wären nicht an einem Kaufhaus vorbeigekommen, ohne da stehen zu bleiben. Und dann hat der Übersetzer zu ihm gesagt, das kann ich jetzt unmöglich übersetzen. Gregor Gysi hat gesagt, ich bestehe drauf. Und dann war kurze Stille, nachdem das übersetzt wurde. Aber dann war das Eis wohl gebrochen und man konnte sich gut unterhalten. Und das sind halt so Geschichten so aus Nordkorea und so. Da sind nicht so viele Leute gewesen, glaube ich, die solche Geschichten erzählen können.
Na, ich finde Nordkorea immer noch eine der absurdesten Freundschaften auf dieser Welt ist zwischen Dennis Rodman und Kim Jong-un.
Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich so.
Das ist eine, ich verstehe es bis heute noch nicht so wirklich. Vor allem, ich dachte, das wäre erst ein Witz oder irgendwie so eine Art PR-Gag oder so. Aber nee, das sind echt Freunde. Warum?
Das ist wirklich absolut absurd. Also, wirklich.
Kim Jong-un kennt man ja mehr oder weniger, weil Dennis Rodman jetzt nicht kennt. Dennis Rodman ist einer der kontroversesten Sportler der USA. War er. Er ist jetzt mittlerweile auch schon um die Mitte 60 oder so. Oder 60 auf jeden Fall. Und der hat, ich kann dir gar nicht genau sagen, warum, aber der hat sich mit Kim Jong-un angefreundet. Okay, kann das mal machen. Das ist halt wirklich, wenn man die beiden so, googelt mal Dennis Rodman, falls ihr den nicht kennt, und dann googelt Kim Jong-un und dann stellt euch die beiden zusammen vor. Das ist einfach wirklich unlikely. Das passt überhaupt nicht. Aber anscheinend, es klappt und Dennis Rodman spricht immer in jedem Interview, was er irgendwie führt oder angesprochen drauf wird, spricht immer sehr gut über ihn. Immer als sehr freundlichen, sehr belesenen und intelligenten Mann, sagt er mal über ihn.
Klar ist der belesen, weil ich habe ja keinen Fernseher. Es ist aber auch so eine Geschichte, wenn Dennis Rodman dich für einen sehr klugen Mann hält. Ich weiß nicht, wie groß das eine Aussage ist.
Ja, Dennis Rodman ist jetzt nicht dumm, um Gottes Willen. Ich finde Dennis Rodman eigentlich auch ein sehr intelligent. Ich finde wirklich, Dennis Rodman ist ein sehr intelligenter Mensch. Er ist bloß halt sehr kontrovers. Er hat halt eine sehr verquere Sicht der Dinge. Also ich glaube, in Deutschland würde er fast als Querdenker durchgehen, teilweise.
Ja, und das ist
Halt ein bisschen schade um ihn, weil er ist ein fantastischer Basketballer gewesen.
Das stimmt allerdings, ja.
Aber trotzdem, es ist immer wieder lustig, seine Geschichten zu hören und zu lesen und Podcasts mit ihm zu hören oder Interviews ist halt unfassbar unterhaltsam, weil der wirklich Geschichten erzählt. Ob die alle so stimmen, ist die Frage an sich, aber trotzdem, man lacht und denkt sich so, what the fuck, vor allem die Madonna-Geschichten so drumherum. Er war ja mit Madonna mal kurz verheiratet, glaube ich.
Ja,
ich glaube, die hatten mal eine Blitzehe, hatten die, glaube ich, mal gehabt.
Ja, genau, das war so eine absurde Zeit. Also, in der Dennis Rodman halt auch ein Riesenstar war. Also nicht nur von der Körpergröße, sondern halt auch, der hat halt den Basketball überschieden. Einfach nur dadurch, dass er war, wie er war. Sprich, bunte Haare, immer auffällig. Halt auch viel mit so androgynen Sachen gespielt, ne? Immer irgendwie dann Nagellack und sowas. Mhm. Und das klingt heute so 0815, aber zu der Zeit war es halt noch weit, weit, weit unüblicher, dass Männer das Nagellack tragen. Und er hat das halt einfach gemacht,
weil es ihm gefallen krass. Hat. Als auch während des Spiels gemacht und so hat er Nagellack auf den Händen, Fingernägeln gehabt und so. Und was ich damals nicht verstanden habe, so Mitte der 90er, wie er plötzlich beim Wrestling auftauchen konnte, wie das geschlappt hat. Das habe ich als Kind nicht verstanden, dass er plötzlich zwei Sportarten machen kann parallel.
Weil das kann.
Ja, gut, jetzt verstehe ich das alles. Shaquille O'Neal, ich sage immer Shaquille O'Neal vor 2 Jahren bei AEW, das war auch eine Sache für sich.
Der hat die WWE eine Riesenchance gehen lassen. Es gab immer die Pläne des Gigantenmatches, Big Show gegen Shaq, aber naja, wollten sie nicht.
Genau, dann, du warst ja beim Bosse-Konzert.
Das ist korrekt. Wie war das denn? Das war wirklich sehr, sehr schön. Es war auf dem VW-Bus-Festival in Hannover. Das hat da auf dem Expo-Plaza stattgefunden. Halt große mein Rechner gibt gerade komische Fehlermeldung aus. Ein relativ großer Platz. Da haben danach auch noch Ray Garvey und die Fanta 4 gespielt an 2 Tagen.
Aber bist du bestimmt gegangen, oder? Ach so, an 2 Tagen. Ich dachte, am gleichen Abend noch.
Ja, Fanta 4 hätte ich mir vielleicht noch angeguckt. Ray Garvey nun wirklich nicht. Fanta 4 waren Freunde von mir, die wirklich nichts mit Hip-Hop am Hut haben. Jetzt wird man sagen, ja, merkt man. Aber die sind halt wirklich viel auf Konzerten, sehr viel in Richtung Punk unterwegs, aber haben sich gedacht für, ich weiß gar nicht, ich glaube, die haben 20 Euro oder so bezahlt für die Fanta 4. Da kann man das mal mitnehmen. Und die haben auch gesagt, das war wirklich soll wirklich sehr, sehr gut gewesen sein. Ich kann nur für Bosse sprechen und das war sehr, sehr schön. Der Typ macht halt einfach eine wahnsinnig gute Show, hat immer Spaß und kriegt irgendwie immer sein Publikum zu greifen. Jetzt hat er in Hannover gespielt und er sich ein bisschen auskennt, weiß, dass Bosse aus Braunschweig kommt, also das auch vor sich herträgt. Und dann hat er aber so ganz stolz erzählt, ich wurde zwar in Braunschweig geboren, aber in Hannover gezeugt. Und so komme ich immer irgendwie bei Peine raus, so seine Aussage. Peine ist so ein bisschen das Mittelstück, das liegt genau dazwischen. Deswegen ist Braunschweig Peine Ost und Hannover Peine West. Hier im Niedersächsischen. Und da hat er so ein bisschen drauf rumgehackt. Das war sehr, sehr schön. Er hat dann einmal nee, zu Beginn hat er dann auch noch erzählt, dass es ganz cool findet mit den Bullies, aber schon ein bisschen enttäuschend, weil er ist mit einem Nightliner da und er hat den größten Bus auf dem ganzen Platz und das war schon sehr, sehr gut. Da hat einer Bu gerufen und dann guckt er so, hast du mich jetzt ausgebuht, weil ich einen größeren Bus habe als du? Es war einfach sehr, sehr schön. Da hat er sich einmal noch mit einer Ansage komplett verhauen, weil er die Ansage für den Song nach dem nächsten Song gemacht hat und das hat dann so irgendwie festgestellt, irgendwas passt hier gar nicht und dann hat er dann die Songs in der richtigen Reihenfolge gespielt und dann gesagt, beim zweiten dann so, ihr wisst ja jetzt, was kommt und wie das funktioniert. Ich fand's fantastisch, wirklich großartig und ich habe jetzt auch Tickets für Bosse hier in meinem kleinen, wunderschönen Hallenbad im Herbst. Das wird sehr, sehr schön.
Das Hallenbad in Wolfsburg, das ist für mich so das neue Luxor aus Köln.
Ja.
Oder das andere, was haben sie geschlossen? Die glaubt entweder die Music?
Nee, das Underground ist, glaube ich, dicht.
Underground, ja, eins vom entweder Luxo Underground haben sie geschlossen, ja. Und das ist für mich jetzt irgendwie das ist eine Hallenbad in Wolfsburg. So gefühlt. Nur coole Sachen.
Ja, also nicht nur, aber ich das ist echt ein guter Laden, der halt auch mal schlechte Musik zeigt, aber halt auch viel Gutes drumherum macht. Gerade so was Jugendveranstaltungen hier so angeht, also die mich nicht mehr so persönlich betreffen, aber trotzdem schön sind, freut man sich, dass es sowas in Wolfsburg gibt, weil lange gab es sowas gar nicht.
Ja, da ist auch manchmal so mit so Jugendveranstaltungen, es gibt auch manchmal so Konzerte, wo man sich auch denkt so, naja, vielleicht bist du dann doch nicht ganz so cool. Mir ging das vor, das war vor Corona noch, ich glaube, es war Ende 2019 oder so, lass es Ende 2019 gewesen sein, oder so, da hat Drangsal in Dresden gespielt und da wollte niemand mitkommen. Da habe ich gesagt, na gut, fährst alleine zu Drangsal nach Dresden. Und bin ich da und ich hatte irgendwie wirklich das Gefühl, okay, ich bin einfach, ich wäre angeguckt und dachte, was will denn dieser alte Mann hier? Obwohl, das war wirklich ganz komisch, obwohl es Drangsal war, wo ich mir dachte, bei Drangsal ist er wirklich die Spanne von 15 bis 45 oder so. Aber in Dresden war das ganz eigenartig. Da war ich wirklich so, ich glaube, da war wirklich noch ein Elternpaar dabei, das ihre Kinder mitgebracht hatte oder begleitet hat. Aber ansonsten war ich dort wirklich der Älteste und das war komisch. Aber war trotzdem ein schönes Konzert. Apropos schönes Konzert, ich glaube, das werden die Leute nächstes Jahr in Bielefeld haben, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Mit dem Kasperle.
Der hat die Schüko Arena ausverkauft. Erstmal, ja. Geiler Name. Also Schüko Arena.
Ja.
Er hat jetzt den ersten Song seines neuen Albums rausgebracht, Emma. Den,
auch ein cooler Song?
Guter Song? Den wir beide sehr, sehr stark finden, was ja nicht alle Tage vorkommt.
Überraschenderweise. Ich hab ein bisschen so Bammel gehabt, den zu hören, so nach der Art, oh Gott, ich will jetzt nicht wieder der Idiot sein, der den neuen Casper-Song scheiße findet. Und dann war ich wirklich positiv überrascht. Er hat mich echt abgeholt, der war echt richtig gut. Und ich habe eine ganz, also ich wahrscheinlich ist es nicht so ein Hot Take, aber trotzdem, ich denke mal, mit der Schuko Arena, das war von Anfang an klar.
Ja, da gehe ich auch von aus. Also er hat zumindest war das so mit eingeplant und ich meine, er gibt ein Konzert nächstes Jahr. Es wird nur ein einziges Casper-Konzert geben im Jahr 2024. Und natürlich weiß er dann, dass er diese Schuko, die ist ja jetzt, das ist auch nicht das Olympiastadion. Also, dass er die voll macht, da konnte man schon von ausgehen.
Ja. Und vor allem, es hat ja mehr oder weniger, hat's ja Arminia Bielefeld gespoilert.
Ja, genau.
Unter dem ersten Post. Wer den ersten Post von ihm gelesen hatte damals zu dem Konzert, da hat ja Arminia Bielefeld, also der Verein, der Fußballverein, wo die in der Schoko Arena spielen, die haben halt drunter gepostet, wir freuen uns schon auf nächstes Jahr. Und da, ich glaube, hat der Casper so ein bisschen gedacht, so, oh nee, Leute, wirklich, habt ihr das echt jetzt geschrieben? Aber ich glaube, haben wenige Leute mitbekommen. Und ja, und dann, ich glaube, das war eine Woche später oder so, ne? Oder 2-3 Tage später, hat er dann die Ansage gemacht, hier, Schoko Arena, auch schon ausverkauft nach ein paar Stunden. Das wird auch ein krasses Konzert werden. Da wird ja bestimmt wieder so ein paar Leute, das Who is Who des deutschen Hip-Hop, Pop-Rock durch die Gegend laufen wahrscheinlich.
Ja, ja, ich hoffe, dass das irgendwie für eine Live-DVD oder ein Video oder sowas mitgeschnitten wird, weil das würde sich ja anbieten.
Und gibt's das überhaupt noch Live-DVDs?
Ist mir auch aufgefallen, als ich es ausgesprochen habe, dass das irgendwie antik klingt. Ein Video. Keine Ahnung. Ja. Nee, aber ich freue mich wahnsinnig, dass das geklappt hat, weil Casper immer eigentlich gesagt hat, sein Wunsch ist es, einmal die Schoko Arena zu spielen. Was halt auch nicht so ganz leicht ist, aber er hat das hingekriegt, er hat sie voll gemacht und das ist schön und er ist auch wirklich gerührt. Dann hat er wohl auch sehr, sehr viel, sehr, sehr positives Feedback für Emma bekommen und freut mich sehr für ihn.
Ich glaube ja so ein bisschen, weil er macht jetzt das neue Album, das kommt ja auch im, oh Gott, du weißt bestimmt besser, wann das kommt als ich.
Nee, ich habe den Überblick verloren. Irgendwie Casper und Bosse bringen beide ein neues Album raus, die kommen auch relativ zeitnah zueinander
raus. Aber auf jeden Fall jetzt im nächsten Quartal, glaube ich. Ich glaube, im Herbst kam das, glaube ich, von
guck mal, Bosse von kommt, Casper.
Bosse, ist ja egal.
Bosse kommt am 27. Oktober und Casper am 24.11.
Okay, dann auf jeden Fall. Okay, dann halt dann. Aber es hat trotzdem nicht mehr so lange hin. Und ich habe irgendwie das Gefühl, also ich hoffe es zumindest, dass er sich ein bisschen über sich selbst nachgedacht hat und vielleicht mal ein bisschen dieses ganze Emo-Rapper-Image vielleicht für sich abstreifen will. Oder neu definieren will oder so. Weil ich glaube schon mit dem Album jetzt davor, was ist, also das Aktuelle, das alles war gut. Ich komme gerade nicht drauf, wie es heißt.
Alles war gut, wisst, nichts tat weh.
Genau. Also ist ja bekannterweise von uns beiden nicht so gut weggekommen, bei uns beiden. Und ich glaube, ihm gefällt es auch nicht so wirklich dolle. Ich weiß nicht warum, aber ich kann mir ganz, ganz gut vorstellen, dass ich denke so, vielleicht ist dieses ganze Emo-Rapper-Ding ein bisschen überreizt mittlerweile. Kann ich mir vorstellen, eventuell, dass er sich denkt, okay, ich mache 2024 mal so eine, ich überdenke mir meine ganze Geschichte und komme dann 25 vielleicht mit einem bisschen anderen Konzept wieder. Ja. Vielleicht mit Black Metal. Das wäre toll.
Ja, aber das wird nicht passieren, müde, auch wenn du es jede Woche wieder sagst. Jede Woche wieder.
Ich weiß nicht, in welchem scheiß Podcast das war. Es war nicht bei hier mit Drangsal. Das war in irgendeinem anderen scheiß Podcast. Ich glaube, also scheiß Podcast nicht, sondern einem guten Podcast. Ich glaube, diesem einen Podcast, ich kreuz mit Namen und so, dieses um so psychologische oder psychische Verhaltensweisen geht. Oh, mit so einer tollen Moderatorin. Ich komme gerade nicht drauf. Egal. Jemand hat er dort erzählt, dass er ein Black Metal Album rausgebracht hat oder aufgenommen hat, aber sich schämt, es rauszubringen, weil er denkt, dass es nicht so gut ist. Und nein, Benjamin, das ist sehr gut, bestimmt. Ich weiß es. Anyway. Okay. Ja. Bei mir ist es jetzt. Apropos gutes Album, Portugal the Man haben wieder mal ein Album rausgebracht. Und wer weiß, wer mich kennt, Portugal the Man, Top-Band, eine der Top-10 Lieblingsbands von mir aller Zeiten. Und die haben ein neues Album rausgebracht. Ich habe wieder den Namen vergessen. Ist wieder so ein ewig langer Name bei denen. Moment. Jedenfalls ist es das Album davor, das Woodstock. Das war schon so, wo die Fans sich gedacht haben, okay, ihr geht jetzt so ein Wege, die wollen wir nicht mehr mitgehen. So die Hardcore-Uralt-Fans, diese Trottel. Ja, ihr macht keine richtige Rockmusik mehr oder irgendwie so, sondern ihr geht halt mehr in die Pop, fast schon Hip-Hop-Richtung und ich fand's geil. Und mit dem Album, ich hab's gefunden, Chris Black Changed My Life, gehen sie halt noch einen kleinen Schritt weiter, beziehungsweise bleiben auf dieser ganzen Pop-Hip-Hop-Schiene, aber holen diese ganzen Elemente, die sie in den 9 Alben oder 8 Alben davor gemacht haben, holen sie einfach wieder mit rein in das aktuelle Album. Und ich find's total geil. Ich liebe das. Also dieses Jahr ist echt so ein geiles Musikjahr bis jetzt. Es halt macht so viel Spaß, Musik zu hören. Macht jedes Jahr Spaß, Musik zu hören. Eben. Das ist einfach Quatsch zu sagen. Es gibt kein Jahr, wo man sagt, das war das beste Jahr für Musik aller Zeiten. Weil ich glaube, jedes Jahr ist das beste Musikjahr aller Zeiten.
Ja, vielleicht nicht aller Zeiten, aber es sind halt immer irgendwie gute Musikjahre, wo man Sachen mitnehmen kann. denke ich. Ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen.
Genau, und viele. Ach so, und hier, ich habe ja, es waren ja jetzt auch hier das Kraftclub, hab ja letztes Mal, glaube ich, erzählt, in der letzten Folge, dass Kraftclub in Bautzen ihr Secret-Konzert gespielt haben. Es muss auch sehr, sehr gut gewesen sein. War ordentlich voll, war bumsvoll. Die Leute an der Bar haben sich bloß beschwert, dass sie ein bisschen zu wenig getrunken haben, die Leute, die da waren. Es war alles so, naja, die waren alle so, naja, komisch, Leute, also eher so ganz verhaltene Leute, so ein bisschen so wie, ich stelle mir so ein bisschen vor, wie damals, als es noch nicht so aktuell war, wo man zu Podcast gegangen ist, live und sich dann so dachte so, bitte lacht uns nicht aus, wenn wir zu Live-Podcasts gehen. Jetzt ist es ja mittlerweile Standard fast.
Standard.
Einmal im Jahr. Standard. Ja. Dann, wir haben jetzt so, Dennis hat ja den tollen Vorschlag gemacht, dass wir bei Discord immer so Themen reinschreiben, weil wir sind auch sehr vergessliche alte Menschen.
Das ist korrekt.
Und deshalb, ja, halt Portugal the Man. Dann habe ich letztens endlich mal auf meine Film-Bucketlist ist mittlerweile unfassbar lang, weil ich halt gar keine Filme gerade mehr gucke, aber ich hatte es mal so einen Nachmittag, mal so einen Anfall gehabt, einen Sonntagnachmittag, und habe den Film Air geguckt, also über die, wie Nike Michael Jordan damals in den 80er Jahren zu Nike bekommen hat, weil es war halt absolut, Nike war so eine richtige, ja, Underground-Marke, oder sagen wir mal so der ungeliebte kleine Mitbewerber zwischen Adidas und Reebok, glaube ich, oder Puma. Auf jeden Fall, Adidas war halt der. Nee, Converse. Genau, Adidas und Converse waren die beiden absoluten Top-Player, was Schuhe angeht oder Ausrüstung im Sport generell. Und Nike war immer ein bisschen so hinterher. Die haben ein bisschen so entweder so College-Ausstatter gemacht oder sowas. Und dann auf einmal haben sie gesagt, wir brauchen einen Top-Seller. Und da haben sie ein bisschen Geschichte erzählt, wie Michael Jordan zu Nike kam. Ohne dass Michael Jordan im Film vorkam, also so richtig nicht vorkam. Da war wirklich bloß so ein Schauspieler in Silhouette zu sehen. Und da haben sie irgendwelche originalen Live-Mitschnitte von ihm reingeschnitten, audiomäßig. Aber ansonsten war Michael Jordan nicht zu sehen. Das fand ich richtig geil. Und es ging halt mehr oder weniger um Matt Damon, der den Brent oder diesen Agenten gespielt hat von Nike, und Viola Davis, die Mutter von Michael Jordan gespielt hat. Um die beiden ging das mehr oder weniger. Das war ein unfassbar toller Film. Also eine absolut solide 9 von 10.
Das klingt super.
Gibt's auf Prime. Ich glaube, ich weiß nicht, ob der jemals im Kino war, aber auf jeden Fall ist ein Prime Original. Das fand ich auch spannend, dass es Prime Original-Filme mittlerweile auch gibt.
Das gibt's okay. Schon länger, aber die wollte halt nie ein Mensch gucken, weil die alle mehr so below Prime waren.
Okay, nee, aber das war echt super. Das war echt ein super Film. Ja, hat mir echt sehr gut gefallen. Und dann bin ich aber leider eingeschlafen, wollte ich danach, ach, komm, bist du einmal im Flow drin, wollte ich danach Top Gun Maverick gucken, habe ich aber leider eingeschlafen in der Hälfte. Obwohl es der Film nicht zugelassen, weil der Film war echt toll, der hat mich auch unterhalten, aber ich war irgendwie am Tag so fertig. Ich glaube, der Samstag war da ein bisschen actionreich und da habe ich dann bin ich eingeschlafen. Aber ich will ihn auf jeden Fall fertig gucken, hat mir auf jeden Fall richtig Spaß gemacht bis dahin. Und ich war kurz so leicht wieder in Tränen nah, als ich dann Val Kilmer gesehen habe. Wer es nicht mitbekommen hat, Val Kilmer, der Schauspieler, hat ja im echten Leben auch Kehlkopfkrebs. Und die Rolle von Val Kilmer, also Iceman in Top Gun Maverick, hat auch Kehlkopfkrebs. Und dann spricht Val Kilmer mit seiner eigenen Stimme mal ganz kurz. Und das ist wirklich so krass irgendwie, fand ich. Also hat mich irgendwie krass mitgenommen, die Geschichte. Und weil ich dann nochmal ein bisschen, weil ich Val Kilmer immer irgendwie cool fand. Ich weiß nicht warum, aber ich fand Val Kilmer immer cool. Also, der war jetzt nie so ein Top-A-Lister, aber immer wenn ich den gesehen habe, habe ich mich gefreut irgendwie. Ich weiß nicht warum.
Ja, geht mir genauso. Also, ich verbinde mit dem auch nur Gutes, wobei mir gar nicht so viele Filme einfallen. Also, Top Secret fällt mir als erstes ein. War der mit Val Kilmer? Ich glaube.
Ja, und der ist fantastisch. Und der ist wirklich einer der lustigsten Filme der 80er. Guckt euch bitte Top Secret an.
Guckt alles von den Zuckerbrüdern aus den 80ern. Was danach kam, ist leider ein bisschen kritisch, aber
also, ja, aber die 80er-Filme sind so geil.
Ja, und zwar tatsächlich, ich glaube, nahezu alle.
Ja, und wie heißt normalerweise kannst du mich wecken und ich könnte dir alle Namen sagen, aber heute fällt es mir gerade alles nichts ein. Wie heißt der Film mit Dan Aykroyd und Tom Hanks, wo die zwei Polizisten spielen. Oh Gott. Tryback und wo die dann diesen Clan ausheben. Leute, ihr wahrscheinlich, weil ihr gerade eure Handy anschreien oder euer Ding anschreien, weil ihr wisst, was ich meine, aber ihr kommt gerade nicht drauf. Schlappe Bullen beißen nicht, jetzt komme ich drauf.
Ah, okay.
Sag bloß, du kennst Schlappe Bullen beißen nicht.
Ich habe den mit Sicherheit mal gesehen, aber ich habe dazu jetzt gerade keine große Erinnerung, muss ich zugeben.
Ein absolut toller Film mit dem Hauptantagonisten Emil Mutz. Das sagt schon alles. Das ist so dumm, aber es ist auch wieder ein Zuckerbrüderfilm. Ja, und dann Agenten wie wir gab es ja auch noch mit Chevy Chase und Dan Aykroyd. Und
der ist super.
Der ist auch richtig geil, ja. Aber alles nur auf Deutsch gucken, bitte, die Filme, weil da ist die deutsche Übersetzung einfach unfassbar.
Ja, das ist wie Beverly Hills Cop. Also wenn du den im Original guckst, ist der auch nicht schlecht, aber die deutsche Synchro von Eddie Murphy ist halt so on point, so easy.
Ja, das ist so krass. Genau. Wie kommen jetzt da? Ist egal. Jedenfalls, genau. Ach so, und dann habe ich ja noch auf deine Tipps letztes Mal, habe ich dann die Doku-Reihe Dirty Little Secrets geguckt in der ARD-Mediathek. Und ja, wir sehen das letzte Mal schon, wer darüber mehr hören will, hört bitte das letzte Mal die Folge. Da erzählt Dennis viel darüber und ich war auch teilweise so, wow, eigentlich würde ich gerne meinen Spotify-Account gerade löschen, aber da dachte ich mir so, nee, eigentlich ist auch doof. Aber da trotzdem denkt man sich dann so, es ist schon scheiße alles.
Ja.
Und Eventim, du kommst halt nicht um Eventim drumrum in Deutschland. Aber haben wir jetzt mal alle schon durchgekaut. Oder?
Richtig. Also das steht auch noch sozusagen, was wir letzte Woche gesagt haben. Und es ist halt wirklich, es ist halt traurig, weil klar kann man statt, weiß ich nicht, zu Spotify, zu Apple Premium Music oder wie auch immer der Scheiß heißt, gehen. Aber ganz ehrlich, das ist dann Prozent mehr, das die Leute kriegen. Und damit halt, oder selbst wenn es doppelt so viel ist, kann davon halt auch nur Depeche Mode und die Ärzte leben. Und das bringt halt keinen wirklich weiter.
Am Ende müsstest du eigentlich alle Streaming-Plattformen haben und dann auf allen Streaming-Plattformen parallel gleichzeitig streamen. Um damit es irgendwie den gleichen Song, damit es irgendwie, glaube ich, ein bisschen rentabel ist für die.
Ja.
Und dann vielleicht nicht mal so wirklich. Also kann auch sein. Also Leute, wenn ihr Bands oder Künstlerinnen und Künstler unterstützen wollt, kauft einfach Merch oder Platten oder geht zu Konzerten oder so.
Richtig.
Das bringt dann am meisten.
Bei der Gelegenheit, wir haben ja beide die Benjamins Platte bekommen. Ich auf deinen Hinweis.
Genau.
Das finde ich gut. Also die gefällt mir wirklich ausgesprochen gut. Ist eine sehr, sehr schöne Platte geworden.
Ja, also meinst du vom Design her und so, oder?
Ja, auch inhaltlich. Also es ist halt einfach ein rundes Ding. Das passt komplett.
Das ist super. Also da sind Leute wirklich dran, die absolut Bock drauf haben und Liebe fürs Detail und wo du einfach merkst, da ist kein Label dahinter und nix. Da ist jetzt niemand da, der irgendwie kontrolliert oder so. Die haben einfach sechs Leute im engeren Kreis, haben einfach gedacht, komm, wir machen mal so ein richtig geiles Ding jetzt draus. Unser Ding. Und das macht super viel Spaß, richtig, das zu hören und die Platte sich anzugucken. Und klar, ist jetzt nicht super mit super Booklet und super ausgefallenem. Aber es muss es auch nicht sein. Dann lieber mal ein bisschen weniger, aber dieses schlichte Schwarz-Weiß macht auf jeden Fall Blauen. Und ich hab mich so gefreut. Ich habe dann sogar noch mal hast du auch die E-Mail bekommen von Thomas Götz von Tomatenplatten?
Welche?
Ich habe eine E-Mail bekommen von ihm, dass mein Versand sich verschiebt um 1, 2, 3 Tage und ob ich dann meine Ausgaben zurückhaben will.
Ja, genau. Die habe ich auch gekriegt.
Da habe ich dann geschrieben, natürlich nicht. Lasst ihr Zeit. Und dann habe ich nochmal, als ich die Platte kam, habe ich nochmal eine E-Mail geschrieben, ob es gelesen hat oder nicht. Weiß ich jetzt auch nicht, aber ich habe trotzdem eine E-Mail geschrieben, dass ich mich da sehr gefreut habe und ich die Platte sehr toll finde.
Ja, fand ich zu Recht.
Ja.
Genau. Apropos Platten, hast du meinen Instagram-Stream gefolgt?
Du hast die jetzt von Dirk von Lotso, die Ich tauche auf.
Genau. Die habe ich durch Zufall, da hat mich meine Freundin darauf hingewiesen, so sag mal, willst du die nicht haben? Da gibt's noch welche. Und dann habe ich die ganz, ganz schnell bestellt. Also eigentlich ist es das Buch mit der Draufgabe einer Schallplatte. was halt eigentlich auch einen absurden Kurs nach sich gezogen hat. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß nur noch, dass ich relativ viel dafür ausgegeben habe. Aber ich habe mich dann doch sehr, sehr gefreut, die heute in der Hand zu halten. Mit dem neuen Buch von Dirk von Lozo, das Ich tauche auf. Sehr, sehr schön. Das ist doch ein neues Buch, oder?
Ja, ja, das ist ein neues Buch. Das kam im März, wurde das rausgebracht.
Genau, genau. Von ihm. Ja, richtig. Und die haben das über das Kaufhaus Dussmann vertrieben. Und von denen hat man dann auch, weil es nicht geklappt hat, immer wieder Mails gekriegt. So, unser Vinylschneider ist kaputt, es tut uns so leid. Und immer wieder so, aber halt auch total nett, freundlich, höflich, mit ein bisschen Humor. Und das fand ich total gut. Also ich habe mich jedes Mal, so blöd es klingt, gefreut sozusagen, wenn die geschrieben haben. Weil zwar hat sie sich dann verspätet, aber es war so nett.
Cool. Aber es musste eine Song drauf, nicht?
Ja, genau. Das oder? Ist irgendwie eine Single.
Ja, ist ja vollkommen easy. Aber mich hat es nicht gereizt, muss ich sagen.
Ja, ja.
Das hat mich jetzt nicht so. Ich mag Dirk von Lozo. Ich mag auf jeden Fall ich muss ja erst noch sein erstes Buch überhaupt mal lesen. Es liegt hier bei mir rum. Das will ich auf jeden Fall in Urlaub mitnehmen und dann dort mal lesen am Strand oder am Hotelpool oder so irgendwo. Keine Ahnung, wo sich es ergibt.
Ja, da findet man Möglichkeiten.
Immer. Ja, und ansonsten, mein Füllerwort wieder, yay. Habe ich, als ich die Dirty Little Secrets, meine Güte, zu Ende geguckt hatte, warte ich noch ein bisschen Zeit und die geht ja auch nicht so lange. Es geht ja knapp über eine Stunde oder so. Länger ist das gar nicht so wirklich.
Ja, genau.
Die drei Teile. Und dann habe ich noch weiter geguckt, was Leute noch so gucken. Und da habe ich mir die Dinosaur Junior Doku angeguckt. Wer Dinosaur Junior nicht kennt, einer der einflussreichsten Bands der späten 80er, frühen 90er, so auf Bands wie Nirvana und aber auch die ganzen Indie-Rock-Sachen und so. Und ganz, ganz weirde Band auch, also Jay Maskus, der ihr Sänger, auch ein ganz, ganz weirder Typ. Wir hatten mal beim Highfield 2005 oder 6 oder sowas eine Ecke. Sind wir mal da gestanden, haben uns irgendeine Band angeguckt, ich weiß nicht mehr, wer das war. Und dann meint ein Freund zu mir so, ey, das ist doch Jay Maskus davon, oder? Ich so, ja, das ist Jay Maskus, weil Dennis und Junior auch in einem Abend gespielt hatten. Und ja, ich sag, ich bin jetzt nicht so der größte Fan, aber er war halt super Fan und da habe ich gesagt, na, geh doch hin und frag ihn mal, wegen Foto oder so. Oder im Autogramm. Und der ging hin und der hat bloß, anscheinend bloß so, hey, Herr, irgendwas ganz, und er ist auf einmal weggegangen, wortlos. Also der Typ ist wirklich ganz eigen für sich. Mhm. Und dann am Abend, da war damals ganz frisch etabliert bei den Festivals das Coca-Cola-Zelt, falls ihr das kennt. Gibt es das überhaupt noch, das Coca-Cola-Zelt auf Festivals?
Ich habe keine Ahnung, ich war jetzt auch relativ lange nicht mehr.
Ja, jedenfalls war damals Coca-Cola-Zelt und da waren die Headline am Coca-Cola-Zelt an dem Abend. Und ich bin da 3 Songs raus, was mir einfach so laut war. Das war so abartig laut in diesem kleinen Zelt. Und da habe ich gesagt, nee, das kann ich nicht.
Ja, verstehe.
Und das musste nicht sein. Da bin ich dann raus und habe mir dann, glaube ich, den Rest von Lass es die Killers gewesen sein oder sowas angeguckt. Ich glaube, die Killers waren es dann noch, die am Abend gespielt haben auf der Hauptbühne. Ja, nee, Interpol. Interpol waren es, genau. Interpol.
Das geht doch.
Auch eine sehr gute Band. Aber genau. Ja, und dann habe ich noch bei uns reingeschrieben, also um die ganzen, danach gibt es ein bisschen Smalltalk. Mir ist gestern was aufgefallen. Ich bin gestern in Bautzen gewesen und bin halt in unserem Einkaufszentrum und Kornmarktcenter und treffe eine Freundin und sage, hey, hi und so, hast du ein bisschen Zeit? Ja, und so, sind wir ein bisschen, und sage, ich brauche ein neues Portemonnaie, so ein bisschen durchs Einkaufszentrum gelaufen. Lange Rede, kurzer Sinn. Und dann hat sie gesagt, habe ich gesagt, ja, ich muss noch mal zum Theater und sie wohnt dort auf dem Weg dahin und da habe ich gesagt, ja, ich komme noch mit. Und auf dem Weg zum Theater kommt mir eine Frau entgegen. Das ist jetzt nichts Besonderes, da kommen viele Frauen entgegen oder Menschen. Bloß diese Frau ist immer da, wenn ich in Bautzen bin. Also ich habe in Anführungsstrichen geschrieben Stalkerin oder bin ich ihr Stalker? Ich weiß es nicht genau. Aber es ist so weird. Und ich war am Sonntag im Bautzen Schlagzeug spielen. Dann kam sie mir entgegen, als ich vom Bus zum Proberaum gelaufen bin, was effektiv 300 Meter sind, kam sie mir entgegen. und dann gestern wieder. Und dann war es noch das Allerhärteste. Da hatte ich noch einen Termin. Und dann, nach dem Termin, musste ich noch zum Edeka Katzenstreu holen, weil jeder weiß, dass Katzenstreu aus dem Edeka das beste Katzenstreu ist. Auf einmal stehe ich an der Kasse und gucke links, steht sie auch an der Kasse. An der anderen Kasse.
Hm.
Und das war für mich dann so, und ich habe dann gesagt, wenn ich sie nächstes Mal sehe, werde ich einfach fragen, sagen, Entschuldigung, stalken Sie mich oder ich Sie? Weil ich finde das, vor allem die guckt mich auch schon so an nach der Art, so wahrscheinlich genauso wie ich sie angucke, guckt sie mich an. So nach der Art, hä, wie bist du schon wieder hier?
Und? Das ist sehr. Hast du sie mal angesprochen?
Noch nicht. Mach mal. Aber ich muss das mal echt mal rausfinden.
Ja.
Wird auf jeden Fall lustig. Ich halte euch auf dem Laufenden, was darin passiert. Aber jetzt wird erstmal zwei. Jetzt haben wir heute den 27. Juni. Ich habe noch ein paar Tage noch. Am 14. Juli fahre ich nach Berlin zu Tesh Sultana. Das wird sehr, sehr toll. Und dann 3 Tage oder 2,5 Tage drauf fliege ich mit meinem besten Freund auf Kreta für 7 Nächte. 8 Tage, 7 Nächte, wie man auch mal es nennen will. Und da freue ich mich noch viel mehr drauf. Nee, das ist Quatsch, da freue ich mich auch sehr, sehr drauf. Freue mich auch beides sehr, sehr drauf. Aber Kreta wird einfach mal so ankommen, kurz allen Bescheid sagen, dass ich da bin und das Handy einfach mal im Hotel liegen lassen und dann nichts machen oder sich mal komplett mal abkapseln von der Außenwelt. Da freue ich mich sehr drauf.
Dank Otto kann ich Kreta nicht mehr hören, ohne dass mein Gehirn hinterher sagt. Nicht irgendwo ein Hahn. Aber ist eine andere Geschichte.
Ich war nie ein Otto-Fan. Selbst als Kind fand ich Otto immer so. Ja, die Filme fand ich ganz lustig, aber ich fand ihn nie lustig so richtig. Also ich habe mich da nie begeistern können für Otto.
Otto hat jetzt seine erste Nummer 1 mit einem Scheiß-Song, aber egal. Es ist Otto auf der 1.
Okay, Glückwunsch. Für Otto. Ich sag, Otto hatte auch ein paar gute Sachen, ein paar gute Witze in seinem. Hast du damals diese Ottifanten-Show geguckt auf RTL oder so, wo die lief?
Ja.
Yeah. Eine Serie. Ja, das hat mein Bruder gerne geguckt, das habe ich dann mal mitgeguckt. Und der hat in manchen Filmen auch so ein, zwei lustige Sachen. Und in irgendeinem Film musst du so einen richtig, richtig krassen rassistischen Witz machen, der halt damals anscheinend okay war. Und heutzutage denkt man sich so, lieber nicht.
Ja, ja.
Ich weiß aber nicht, was und wie und warum.
Ich weiß nicht mehr, welcher Film es war. Aber ja, es gibt da ein paar Sachen, die leider, also die kann man heute nicht mehr übersehen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, auch Otto würde die heute nicht mehr so machen, weil das ist wirklich, wenn man den so hört, abseits von seinen komischen, weil Otto ja immer irgendwie diese Otto-Rolle spielt, aber wenn er mal normal spricht, finde ich, merkt man, was das eigentlich echt für ein kluger Kopf ist, der Mann. Deswegen gönne ich ihm auch diese Nummer 1, auch wenn der Song halt wirklich erbärmlich scheiße ist. Und die Filme damals, also es wird halt wahrscheinlich nie wieder einen deutschen Komiker, Comedian geben, der so groß und so wichtig war, wie es Otto zu seiner Zeit war. So, er hat einmal im Jahr ein Programm rausgebracht und nach einer Woche konnte jedes Kind das mitsprechen, von vorne bis hinten, weil es alle aufgenommen haben und dann weiter gesprochen haben. Also das müssen Einschaltquoten gewesen sein. Dafür würden heute sämtliche Programmdirektoren den Freitod wählen, damit sie das kriegen. Das ist absurd, wie groß das war.
Das stimmt, auf jeden Fall. Also, was du sagst, also jeder konnte wirklich mindestens so 3-4 Otto-Sachen zitieren. Das ging auf jeden Fall.
Ja, richtig, genau das.
Oder jetzt könnte ich es auch nicht mehr so 100% gleich auf Anhieb, aber vielleicht unterbewusst haben sich so ein paar Sachen da reingespielt in den allgemeinen Sprachgebrauch bis heute. Kann auch sein, weiß ich nicht.
Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, das ist ganz viel, was uns gar nicht bewusst ist. Und wir sind ja auch fast noch ein bisschen jung dafür. Also es war ja im Endeffekt so 5-6 Jahre, bevor ich geboren wurde, war da, glaube ich, so. Oder bis, also in dem Zeitraum von, ich weiß nicht, Mitte der 70er bis Mitte der 80er war Otto halt das Größte der Welt. Danach war er immer noch wahnsinnig groß, aber nicht mehr ganz, ganz so groß. Aber ich habe trotzdem von meinen Onkels die ganzen alten Kassetten immer gehabt und so, hast mir das alles angehört. Naja, aber das ist eine sehr, sehr gute Überleitung, die ich ganz kurz nutzen wollte, weil ich habe noch eine Serienempfehlung. Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal schon gesagt habe. Ich habe jetzt endlich angefangen mit Electric Mayhem, der Doku über die Muppets Band. Und es ist so schön. Läuft auf Disney+. Ich habe sie jetzt halb durch und man man muss diese Serie eigentlich lieben. Erstmal unfassbare Cameo-Auftritte, wie immer, wenn die Muppets was machen. Also wirklich unfassbar. Ich will gar nichts spoilern, aber es sind so schöne. Und alleine das Tier, also Animal, den Schlagzeuger, allein für den lohnt sich das. Weil das ist so ein herzlich, niedlich, blöder Charakter. Das, allein dafür lohnt sich die Serie. Aber auch der ganze Rest ist super.
Ich habe jetzt mal vor kurzem gelesen, also schön, also ich, lustigerweise war ich nie der größte Muppet-Fan. Ich habe aber damit nie Berührungspunkte gehabt. Es geht nicht wie bei mir und Harry Potter. Ich hatte nie Berührungspunkte mit Harry Potter und genau hatte ich nie Berührungspunkte mit den Muppets. Eigenartig, ich weiß. Mhm. Und ich habe jetzt bloß letztens gelesen, ich glaube heute oder gestern war das, dass Dave Grohl mal einen Song für die Muppet Rockband geschrieben hat.
Das würde passen, das, auf jeden Fall. Ich meine, ich kenne auch Bilder von Dave Grohl und den Muppets. Also das ist ja.
Ja, ja. Gibt es nicht da sogar so einen Drum-Off zwischen Animal und ihm?
Ja, genau. Stimmt, du hast recht.
Wenn ich mich nicht ganz täusche, irgendwie, ich dachte, ich weiß nicht, ob es Taylor oder er war. Einer von beiden hat auch einen Drum-Off gegen Animal gemacht.
Ja, ja. Aber ich finde das so krass, was alle ja sagen, und die deutsche Sesamstraße, auf die trifft ja dasselbe zu. Diese Puppen, die hängen halt irgendwie in so einem Gestell und sind tot. Aber sobald die Puppenspieler die in die Hand nehmen, werden diese Viecher halt einfach lebendig. Ich glaube, Olli Schulz hat das auch erzählt, der hat einfach nicht mehr mit dem Menschen gesprochen, sondern nur noch mit der Handpuppe, weil das ist so lebendig und die sind dir so nah, dass du anfängst, dich mit denen zu unterhalten und nicht mit den Puppenspielern. Und das merkt man dieser Serie auch an, dass das halt alles gute alte Jim Henson-Handarbeit ist und ich liebe das, das ist so schön. Es gibt so tolle Gastauftritte. Irre.
Ich muss mich gerade revidieren. Ich hatte gerade wieder ein. Ich habe mit der mit Muppets doch einen Berührungspunkt gehabt, zwar mit Baby Muppets. Und zwar hatte ich als Kleinkind, das habe ich das meine Mutter bis heute noch, weil ich das weiß, weil es meinem Neffen, meiner Nichte benutzt hatte, so eine Essensunterlage. Wenn man auf dem Tisch als Kleinkind so gegessen hat, hat man so eine Essensunterlage gehabt, dass man den Tisch nicht vollsaut. Hm. Das war bei mir eine Muppets. Was bei meinem Bruder war, weiß ich nicht mehr ganz genau, aber ich hatte eine Muppets oder Baby-Muppets-Unterlage.
Muppet-Babys, sagt man. Muppet-Babys.
Oder, ja, okay. Siehst mal, wie lange das alles her ist bei mir. Und genau, das war mein größter Berührungspunkt mit den Muppets.
Na, immerhin.
Ja, ich habe das alles, ich wünschte immer, ich könnte ein bisschen mitreden. Ich habe weder Sesamstraße geguckt, noch habe ich Muppets geguckt, noch, ich habe das alles nicht geguckt. Das ist alles an mir wirklich zu 100% vorbeigegangen.
Ja, muss ja nicht. Aber ich sage dir, die Muppet-Sachen, damit kannst du auch heute noch einsteigen. Weil
Auf jeden Fall die
Charaktere kennst du. Also selbst wenn du es nicht viel geguckt hast, du kennst Kermit den Frosch, du kennst Animal.
Ja.
Du kennst dann vielleicht nicht Dr. Teeth oder sowas, aber die lernst du halt sehr, sehr schnell kennen. Und ja, liebst sie auch. Gleich in der ersten Folge gibt es dann auch noch einen Kurz-Cabio-Auftritt von einem aus Superstore, was mich auch sehr gefreut hat. Ja, einfach gut.
Nope, jope. Ich überlege gerade, ne, ich war dann wirklich so diese Puppenfiguren, was ich damals geguckt habe, also, oh Gott, das war ja wirklich ganz, ganz Kleinkind, so 5, 6, 7, so Lederlaunebär und Bim Bambino und sowas.
Mhm.
Lederlaunebär habe ich sogar damals ein Bild gemalt und hingeschickt und die musste ich auch nochmal suchen, da habe ich noch so zwei Autogrammkarten von Matti und dem Lederlaunebär hier rumliegen.
Ja, wenn man den Lederlaunebär heute sieht, fragt man sich, was zur Hölle hat man damals eigentlich geguckt? Das sieht ja schrecklich aus.
Das ist wirklich, das könnte heute jeder Volltrottel, also das ist nicht mal, das würde sich heutzutage gar keiner wagen, sowas zu produzieren.
Ja, genau.
Nicht mal ansatzweise, bloß wenn du 3 Follower auf YouTube hast, würdest du sowas rausbringen. Das ist einfach nix. Und Bim Bambino war schon ein bisschen mehr budgetär unterwegs, aber trotzdem auch so, wo du denkst, so, puh. Ja, nee. Aber Lila Launebär ist, das ist, aber es war schön. Aber das, jetzt kommt eine Sache, das kennen wahrscheinlich nur die Leute, die im Osten groß geworden sind, also wirklich dort DDR-Kinder waren. Brummkreisel mit Achim und Kunibert.
Das ist unsere, auch was.
Das ist, googelt das mal oder irgendwie so, oder googelt das mal. Das ist richtig, richtig, richtig schönes Kinderfernsehen auch gewesen. Aber das hat auch so diesen, so ein belehrreichen Inhalt gehabt und so. und auch ein bisschen mit dieser moralischen Keule am Ende noch mit rumgeschwungen ist und so. Es war echt richtig toll.
Ja, oh. das kenne ich auch noch. Ich glaube auch, das sind wieder so Sachen, die ich in erster Linie von Oliver Kalkofe kenne.
Ja, genau, aber wenn man den Schauspieler, der Achim gespielt hat, also den Großen sozusagen, den kennt man heutzutage auch aus vielen DDR, ARD und ZDF und so Produktionen. Der spielt dann ganz vielen Rollen und so mit. Und der ist auch ein ganz bekannter Synchronsprecher. Ich habe jetzt keine, aber ich kann jetzt nicht sagen, was und was, aber ich weiß, dass er ein ganz bekannter Synchronsprecher ist und viele Rollen so gesprochen hat, die man kennt, auf jeden Fall. Es ist nicht irgendwie so, dass der bei Beverly Hills 1910 die Kellnerin gesprochen hat oder sowas, sondern
der Joachim Kaps steht hier.
Genau.
Deshalb heißt der. Er liest Hörbücher mit Geschichten vom kleinen Rabe Socke, spricht Tigger bei Winnie Pooh und Thaddäus bei SpongeBob zum Beispiel.
Stimmt. Der spricht Thaddäus, macht das voll Sinn, weil, ja, habe ich noch nicht gewusst, aber ja, das stimmt.
Ich finde das immer so geil, wenn man das so im Nachhinein hört, dann denkt man, ja, natürlich spricht der das, warum habe ich das denn nicht gemerkt?
Und das ist ja genauso, wie der Synchronsprecher von Peter Griffin ist der gleiche Synchronsprecher wie Will Smith.
Ja, genau. Solche Querverweise.
Ja, das ist immer sehr lustig. Ja. Genau. Hast du eigentlich was für deinen Urlaub geplant?
Also ich mache gar nicht so Urlaub am Stück. Es geht dieses Wochenende nach Süddeutschland an den Kaiserstuhl, aber nur für ein Wochenende. Nächstes Wochenende bin ich dann in Eckernförde. Da ist ein Open-Air-Festival, da spielt Jan Delay. Und ich glaube, Jan Delay so direkt am Strand ist eine ganz geile Sache. Von da muss ich aber schnell zurück, weil an dem Wochenende der TK Schland in Hannover stattfindet. Und da muss ich natürlich da sein und den VfL Wolfsburg repräsentieren. Wir sind ja immer zwei und da kann es nicht sein, dass einer durchgängig wegbleibt. Und sonst ist halt viel so Kleinkram geplant, aber nichts konsequent Ausführliches.
Ich weiß nicht, wie ich jetzt drauf komme, aber hast du eigentlich den Podcast mit Jan Müller und Fettes Brot gehört?
Noch nicht. Ich habe mich da noch nicht rangetraut, aber ich werde.
Ich habe bis jetzt bloß den ersten Teil gehört. Aber es ist wie immer sehr sympathisch und alles sehr lustig. Nee, ich habe alles gehört. Stimmt, ich habe alles gehört. Fällt mir gerade auf. Ich habe alles im Schnitt gehört. Und es sind sehr absurde Geschichten dabei. Vor allem mit den beiden auch zusammen. Also die Tokotronic und Fettes Brot, die haben ja eine ganz kurze Kollaboration gehabt mal. Mit Nicolette Krebitz wartet.
Fantastisch. Song. So ein guter Song auch.
Ist ja ein Cover.
Ja, aber trotzdem, ich mag die Fettes Brot-Version davon sehr, sehr gern.
Ist auch ein guter Song und ist halt mal lustig. Und ich spoilere jetzt mal so ein kleines Ding. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, ist in dem Chor von Emanuela sind Arne Zank und Dirk von Lozo mit dabei. Von Tokotronic.
Das ist
wenn ich
das
richtig verstanden habe. Ja. Das haben sie so eine kleine Story nebenbei erzählt. Ja, das, wie gesagt, Fettes Brot, das sind so unfassbar sympathische Typen, die drei.
Ja.
Richtig gute Typen. Boah, ansonsten kann ich dir jetzt, ich weiß es nicht, ich bin leer. Ich bin echt da ganz froh, ein bisschen froh, dass wir jetzt mal ein paar Wochen Pause machen, damit man sich wieder mal so ein bisschen neue Energie tanken kann. Irgendwann ist man auch leer gequatscht einfach. Ich frage mich wirklich, wie Leute das so mit mehreren Podcasts machen. So Nils Bokelberg, der die Nils Bokelberg-Erfahrung hat, dann macht er das und das. Und klar, es sind halt Berufsmenschen, die halt das beruflich machen, aber trotzdem, irgendwann bist du auch mal leer gequatscht. Oder geht das bloß mir so?
Nee, finde ich auch. Also ich finde das echt beeindruckend, wenn du kein Hauptthema hast. So, weißt du, bei Kappa Haters, wenn wir über Wrestling sprechen, da hast du halt immer irgendwie was, an dem du dich langhangeln kannst. Aber wenn du das nicht hast, irgendwann hat man doch so Knoten in der Zunge und weiß nicht mehr genau, wohin damit. Und naja, von daher. Andere tragen dann ungefragt ihren Podcast. Oh, apropos, ich muss mal wieder lästern. Aber kennst du diese Leute, die so sagen, also ich hasse ja deutsche Comedy, das ist alles so scheiße. Ich höre nur die amerikanischen Sachen und guck mir die an und das ist so gut.
Das bin
und
ich.
Davon lasse ich mich inspirieren. Ja, ich weiß. Aber du sagst nicht, ich übe das auch und ich gehe auch auf die Bühne und mache da auch mein Programm und das wird gut. Ich habe letztens von einem über Podcasts, die es nicht mehr gibt, bekannt gewordenen Typen seine Comedy-Shorts gehört. Und das war, glaube ich, wirklich das Unlustigste, was ich je gesehen habe. Und ich dachte so, du bist genau der Typ, der sich über deutsche Comedy aufregen sollte. Aber gut, das wollte ich nur einmal loswerden.
Ich kann, also ich glaube, jeder weiß, von wem du redest.
Nee, weißt du, glaube ich nicht. Ich glaube, du denkst an jemand anders.
Okay.
Also er geht nicht Ende des Jahres auf Tour, das kann ich sagen.
Ah, okay. Dann weiß ich nicht, von mir. Da musst du mir off-camera, off-camera, off-Podcast mal sagen, von wem du redest. Weil
ich schreib's mal in die
Schreib mal Discord rein. Genau. Jetzt bin ich mal gespannt, Leute. Dennis ist typing. Oh. Oh.
Ja.
Mit dem hab ich gar nicht darüber nachgedacht, über diesen Menschen.
Ich weiß gar nicht, wie ich da hingekommen bin. Das war letztens, irgendwie tauchte der in meiner Insta-Timeline auf und ich dachte so, hä, das ist ja. Und da habe ich mir das angeguckt und gedacht, mein lieber Schwan, das aber ist jetzt aber wirklich scheiße.
Also falls ihr jetzt wisst, von wem Dennis redet, ich kann dafür sozusagen, er war von dem Podcast, den es nicht mehr gibt, immer der Mensch, den ich am unsympathischsten fand.
Ja, mit Abstand.
Ja. Mit großem Abstand sogar. Mhm.
Und gut, den Rest erkläre ich dir dann off-cam.
Okay. Off-camera.
Ja, ich weiß,
das hat jetzt Maria Nils Buckelberg, Maria Buckelberg-Lorenz, die hat jetzt mal in einem Video gesagt, oder beziehungsweise in einer Präsentation gesagt, dass eine der größten Gefahren für Podcasts diese Videopodcasts sind, weil die einfach das Budget von jedem Podcast-Producer einfach komplett sprengen. Und ich finde das mittlerweile auch richtig schlimm, dass du eigentlich zu jedem Podcast einen Videobegleit-Podcast auf YouTube hast.
Ja, ist tatsächlich so. Aber das scheint sich zu lohnen. Also ich weiß, der Rasenfunk macht das jetzt auch, deswegen gibt es tatsächlich von mir auch ein Live-Video, wie ich podcaste. Aber ich würde nicht auf die Idee kommen, mir einen Podcast auf YouTube anzugucken.
Okay, das ist vielleicht noch was anderes, wenn man sagt, man trifft sich und macht irgendwie drei Discord-Videofenster auf und dann mit ein bisschen Hintergrund und so ist alles schön. Nee, die hat eher davon geredet, dass man jetzt so richtig wie Joe Rogan-mäßig sich so ein Studio hinbaut und dann.
Ach so, dass es gleich nach Berlin-Mitte aussieht alles.
Genau, genau. Oder Joe Rogan ist halt der Bekannteste, der das macht. Oder das machen eigentlich fast alle mittlerweile, vor allem amerikanische Producer.
Ja, aber auch die Deutschen ziehen nach. Also ich weiß, dass die OMR hat sowas ganz viel. Ich meine, hier die, boah, wie heißen denn die auch die ganzen Klaas und sowas Sachen, nicht Florida, sondern Studio Bummens macht da auch ganz viel inzwischen. Und also das scheint echt nicht ganz unwichtig zu sein.
Da hoffen wir mal, als Reflektor off-camera bleibt. Aber ich glaube, der Jan Müller hat da keinen Bock drauf.
Nee, okay. Ich glaube, der ist eh so weit weg vom Mainstream mit seiner Art, das zu machen. Da müssen wir uns keine Sorgen machen.
Ich liebe es immer noch wirklich, dass mein letztes Thema, wenn er sich sozusagen verabschiedet, so, der verabschiedet sich wirklich so wie ein Lehrer von der Schulklasse, so zum letzten Tag. Euer Jan Müller.
Ich finde auch so gut, niedlich, dass seine Einleitung und seine Abmoderation immer, also im Vergleich zu seinem normalen Reden, immer so total abgelesen klingen.
Ja, ja, das ist auch, der wirkt immer so sehr unbeholfen in dem, was der macht. Der redet zwar gern mit Leuten, aber dieses ganze Podcast-Ding wirkt ihm immer noch so befremdlich, habe ich das Gefühl.
Ja, keine Ahnung. Schon.
Aber es ist sehr, sehr, sehr toll. Ja, in dem Sinne, Leute, macht euch einen schönen Juli. Wir hören uns im August dann wieder. Mit richtig, hoffentlich tollen Stories, tollen Urlaubsstories. Bestimmt noch ein bisschen Sonnenbrand bei mir. Ist bei mir sowieso immer ganz wichtig. Oder ganz wichtig, ganz akut.
Ja, ja.
Und ja, dann Dennis, wünsche ich dir einen schönen Juli. Wir hören uns zwar immer noch und schreiben uns immer noch, aber trotzdem,
genau,
podcastmäßig wünsche ich dir einen schönen Sommer und wir hören uns im August wieder. Macht's gut, Leute.
Genau, dir auch einen schönen Urlaub.
Ach so, und jetzt ist es so wichtig wie noch nie, jetzt sage ich, betone ich es auch nochmal, bitte hört auf, Nazis zu wählen. Danke.
Richtig, richtig. Jetzt hat er mir meinen Satz geklaut. Aber gut, dafür muss er nach Kreta. So ist das halt.
Ja.
Bis nach dem Urlaub. Wir hören uns. Tschüss.
Ja, ciao.